Ja, passend zum zweiten Advent, was das wohl bedeutet. Ja, wir haben ja tatsächlich schon den zweiten Advent und wer schon ein bisschen länger in diese Kirche geht, der hat im Laufe der Jahre gelernt, dass Advent das lateinische Wort für Ankunft ist. Und die Christenheit feiert das schon seit Jahrhunderten. Irgendwann wurde es mal auf 4 Sonntage begrenzt, dass man sich freut, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, deswegen Weihnachten. Aber wer hier eben auch schon so lange kommt, weiß, dass ich diese Adventszeit immer auch nutze, daran zu erinnern, dass die Kirche früher und jetzt eben auch heute noch und hier heute durch die Adventszeit daran erinnert, dass Jesus wiederkommen wird, ein zweites Mal kommen wird. Und ich möchte einmal im Jahr eben daran erinnern, denn ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber das Neue Testament hat 260 Kapitel und 318 Mal wird darüber gesprochen, dass Jesus wiederkommt. Also zum Vergleich, über die Taufe wird nur 80 Mal gesprochen. Und der ehemalige Präses unserer Pfingstbewegung, Ingolf Elze, sagte mal, wenn etwas oft in der Bibel vorkommt, dann scheint es auch sehr wichtig zu sein. Und so, denke ich, sollten wir darüber immer mal wieder was hören. Und so heißt die Predigt heute eben auch Advent, Vorfreude auf die Wiederkunft Jesu, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und ich möchte, bevor ich den Bibeltext lese, den ersten Bibeltext, möchte ich euch in mein Privatleben mit reinnehmen. Wir gucken jetzt mal 1,5 Minuten in ein kleines Video rein, was mir also der Algorithmus von YouTube schlägt dann ja immer mal so Videos vor. Wenn man da einmal in einen bestimmten Bereich reingeguckt hat, dann kommen dauernd solche Sachen. Und ich möchte euch mal kurz in ein Video mit reinnehmen und dann werdet ihr verstehen, was das mit dem Bibeltext zu tun hat. Na, ich entscheide mich spontan um, ich lese doch lieber erst den Bibeltext. Das ist vielleicht dann doch besser für euch, das zu verstehen, weil ihr denkt, wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Also, in Johannes geht das noch, Johannes 14, 1 bis 3, da heißt es, seid ohne Sorge und habt keine Angst, forderte Jesus seine Jünger auf. Vertraut Gott und vertraut mir, denn im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereitet ist, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen. Dann werdet ihr auch dort sein, wo ich bin. So, und jetzt gucken wir mal in das Video rein. Jetzt, das könnt ihr euch zu Hause weiter angucken. Das sind so Videos. Ich war ja mal in New York und das ist echt eine coole Stadt. Und ich muss halt, wenn ich diesen Bibelvers lese, wenn Jesus sagt, denn im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Dann muss ich immer an solche Videos denken. Ich weiß ja nicht, ob das so dein Geschmack ist, in New York im 54. Stock zu wohnen. Andere möchten gerne woanders wohnen, aber es geht einfach nur darum, diese Assoziation. Jesus sagt, ich baue Wohnungen für euch, beziehungsweise sind welche da, die bereite ich für euch vor. Dann hat jeder vielleicht so eine eigene Vorstellung, was könnte das denn für eine Wohnung sein? Ich würde das jetzt nicht schlecht finden. Ich weiß nicht, also das himmlische Jerusalem soll ja auch sehr hoch sein, ob es da auch so Hochhäuser gibt und man dann so runtergucken kann und so. Auf jeden Fall geht es einfach darum, das ist etwas, worauf wir uns freuen dürfen. Gott hat eine Wohnung für dich vorbereitet, die genau deinem Geschmack entsprechend wird. Und ich finde das ziemlich cool, dass Jesus das einfach schon mal vorher so sagt. Die baue ich für euch. Und unter anderem deswegen dürfen wir uns auf die Wiederkunft Jesu freuen. Und wenn du jetzt denkst, was ist das denn? Ist das jetzt hier so ein Wohlstandsevangelium irgendwie, materieller Wohlstand oder sowas wird hier gepredigt? Nee, das mache ich hier am Anfang, weil das Thema die Wiederkunft Jesu natürlich auch gewisse Herausforderungen mit sich bringt, wie ihr im Laufe der Predigt hören werdet. Wir dürfen uns weiterhin darauf freuen, dass wenn Jesus wiederkommt, wir nicht nur in unsere Wohnung dann einziehen dürfen, sondern weil er Gerechtigkeit und Frieden auf diese Welt bringen wird. Denn darüber sind wir uns sicherlich klar, die Welt ist voller Ungerechtigkeit, voller Krankheit, voller Leid, Katastrophen und dem Tod. Sie ist natürlich auch voller Schönheit, Liebe, Leben und wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, dass wir immer noch in einem der reichsten Länder der Welt wohnen. Also verglichen von den Zahlen her gehören wir zu einer Minderheit, die so reich ist und der es so gut geht wie uns. Ja, Aber auch wenn es uns so gut geht, jeder von uns hat Herausforderungen erlebt und selbst spätestens dann, wenn du den Fernseher anmachst, merkst du, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt. Es ist eine gefallene Schöpfung, es ist eine gebrochene Welt und sie sehnt sich nach Erlösung, sagt die Bibel. Und Jesus wird, wenn er wiederkommt, diese Erlösung bringen. Wir lesen in Offenbarung Kapitel 21, 4 bis 5. Er wird alle Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Das ist das, was kommen wird, wenn Jesus wiederkommt. Und das sollte uns als Christen zuversichtlich machen. Das ist unsere Zukunft. Und das ist auch das, was wir verbreiten dürfen in dieser Welt, in unseren bekannten Freundes-, Arbeitskreisen, dass wir diese Zukunft haben. Das heißt also jetzt nicht, dass du ihm dieses Video rüberschicken darfst, das wird meine Wohnung sein. Es war nur eine Illustration dafür, was Jesus eben dort sagt. Und es ist wichtig, dass wir diese freudige Zukunft vor Augen haben. Denn natürlich ist es so, dass die Bibel uns sagt, dass es dazwischen eine Zeit geben wird, die, sagen wir mal, nicht so freudig ist. Und aus Rücksicht auf euer Gemüt verzichte ich auf detaillierte Beschreibungen zukünftiger Entwicklungen, wo es dann um den Antichristen geht und die Zeit der großen Trübsal und all diese Dinge. Ich nehme euch nur in etwas anderes rein. Ist auch nicht so schön, aber wir müssen das, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, das müssen wir auch hören. Wo Jesus in Matthäus 24, die Verse 6 bis 8 und 12 sagt, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist erst der Anfang der Wehen. Und weil Gottes Gebote missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei vielen Menschen erlöschen. Könnte man sagen, das soll erst kommen, das ist doch schon. Ja. Und für mich sagen diese drei Verse, ich ziehe da Folgendes raus für diese Zeit, bis Jesus wiederkommt. Erstmal ganz wichtig, wundere dich nicht, wenn schlimme Sachen passieren. Wundere dich nicht. Und sowas kann ganz plötzlich kommen. Ja, wenn wir an den 11. September denken, einige sind so jung, die kennen das nur aus dem Fernsehen, aber ich weiß noch, wie ich bei mir aus dem Büro rauskam und mein Kollege kam raus, wir haben Krieg. What? Ja. Also Dinge können ganz plötzlich geschehen in der Weltgeschichte, aber wir sollten dann sagen, steht ja schon in der Bibel. Ja. Ich weiß noch, wie wir damals in der Gemeinde, wo ich war, hatten wir jemanden, der hat Versicherungen, diese Aktienfonds verkauft und ich so, da hatte ich gerade ein Buch über Endzeit gelesen, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, sagte ich, darin zu investieren. Naja, auf jeden Fall war dann der 11. September und wir saßen dann im Gemeindegebäude vor dem Fernseher und er kam dann auch dazu und er setzt sich neben mich und sagt nur, kann ich auch noch Pastor werden? Okay, wir sollten uns nicht wundern. Andererseits müssen wir auch jetzt nicht in irgendwelche Panik verfallen. Was meint ihr wohl, was die Christen gedacht haben, als der Zweite Weltkrieg im vollen Gange war? Jetzt ist das Ende der Welt gekommen. Ich meine, das war der schlimmste Krieg, den es bis jetzt gab. Und was ist danach passiert? Deutschland ist noch nie so reich geworden wie jetzt. Und wir hatten noch nie, Deutschland hatte noch nie eine so lange Friedensperiode wie jetzt. Ja, also will ich nicht sagen, wenn irgendwas ist jetzt, da sind nämlich Christen dann auch ganz schnell, wenn dann irgendwas passiert, jetzt kommt das Ende. Das war ja bei Corona ganz schlimm, dass da viele in so ein Endzeitdenken verfallen sind, wo ich damals schon gesagt habe, Moment mal, das ist jetzt hier das ist für alle schlimm, aber die Leute, die in Afrika leben, die haben permanent mit Malaria zu tun und so weiter, ja, also müssen wir auch mal den Ball flach halten. Also wir müssen ganz nüchtern an die Sache auch rangehen. Das ist das Erste. Wundere dich nicht, wenn schlimme Sachen geschehen. Das Zweite ist, habe keine Angst. Denn Jesus sagte ja, in unserem Ausgangsvers fängt er ja an und sagt, seid ohne Sorge und habt keine Angst. Und er wiederholt das ja nochmal an vielen Stellen, aber hier auch an den Stellen, die ich gezeigt habe. Hab keine Angst, denn der sicherste Ort Auf der Welt ist der, wo du im Willen Gottes bist. Wir hatten jetzt ja letzte Woche gerade unser Missionars-Ehepaar Heike und Michael Feulner da. Und die haben am Samstagabend aus ihren 25 Jahren erzählt. Und da war ja auch eine Begebenheit, da waren sie, ich weiß nicht, 3 Jahre oder so dort, Anfang der 2000er. Und dann wurden unter anderem ein deutscher Missionar ermordet von türkischen Nationalisten. Dem wurde die Kehle durchgeschnitten mit 2 anderen neu bekehrten Christen dort. Und dann sitzt du da und du kennst den persönlich. Seine Frau hat dann später ein Buch geschrieben darüber, dass sie den Tätern vergibt und all diese Dinge. Und natürlich sitzt du dann da, ja, bringen die uns auch bald um? Und da kriegst du ja Angst. Da kriegst du richtig Angst. Und sie haben sich dann gesagt, sie haben gebetet und gesagt, Gott, was willst du? Wenn du willst, dass wir hier bleiben, dann ist das der sichere Ort. Denn du kannst doch genauso gut in Deutschland als Missionar bei einem Autounfall sterben. Und so sind sie da geblieben. Und es ist in über 20 Jahren nichts passiert. Das heißt, sie sind nicht ihrer Angst gefolgt, sondern sie haben Gott gefragt, wo willst du uns haben? Also nochmal, der sicherste Ort, wo du dich aufhalten kannst, wenn was passieren sollte, ist im Willen Gottes zu sein. Also, wie würde Horst Schlemmer sagen, mach die Schnisch verrückt. Das dritte ist, freue dich eben auf diese neue Welt, die Gott erschaffen wird. Denn Jesus spricht ja in dieser Bibelstelle davon, das ist der Anfang der Wehen. Und er nimmt da Bezug, eben die Wehen, die einsetzen, wenn ein Kind zur Welt kommt. Und das ist die perfekte Illustration, weil ich weiß nicht, welche Frau, die schon mal ein Kind zur Welt gebracht hat, sagt, also das Beste an der ganzen Sache waren die Wehen. Nein. Es gibt ja auch diese Tests, wo Männer sich so an Elektrosachen anschließen lassen, um dann zu simulieren, wie es ist, wie die Schmerzen von Wehen sind. Die Männer haben es kaum überlebt. Also die Frauen sind da ja die eigentlichen Helden. Aber das, woran sich jeder gerne erinnert, ist, wenn das mit den Wehen vorbei ist, dass das neue Leben da ist, dass das Baby auf der Welt ist. Und das habe ich mir erzählen lassen, dass Frauen während der Wehen sagen, das mache ich nie wieder. Und wenn das Kind dann da ist, nach dem Motto, wann kommt das nächste Kind? Ja, weil das einfach zu schön ist, das neue Leben, das da ist. Und so sagt Jesus auch, das sind Wehen, die sind nicht schön. Aber danach wird das neue Leben da sein, auf das wir, die wir zu Jesus gehören, uns wirklich freuen können. So, wenn du Lust hast, kannst du ja natürlich die anderen Bibelstellen studieren, auch in der Offenbarung und so weiter. Und falls dich das irgendwie beunruhigt, ich sage dir, ich gehöre auch zu den Pastoren, die glauben, dass bevor diese Zeit kommt, die Gemeinde entrückt werden wird. Was ist das denn? 1. Thessalonicher 4, 16 bis 18. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, dann werden die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Da gibt es verschiedene Theologien drüber, wann wird diese Entrückung sein. Manche meinen, es gäbe gar keine Entrückung. Ich finde die recht eindeutig. Aber ich glaube auch, dass Gott seine Kirche, seine Gemeinde, die wahrhaft Gläubigen an Jesus Christus, also nicht Kirchenmitglieder oder so, sondern die, die Jesus im Herzen haben, die von Neuem geboren sind, die Vergebung ihrer Sünden haben, die werden zu Jesus entrückt werden, wenn er im Himmel erscheinen wird und rausgeholt werden aus der Not, die über die Welt kommen wird. Und das wird ein ziemlich gewaltiges Ding werden. Das heißt, plötzlich, by the twinkle of an eye, also in einem Augenzwinkern, wird auf einmal das Zeichen von Jesus im Himmel erscheinen. Er wird kommen und wird uns hochziehen zu sich. Das wäre eine krasse Sache. Jetzt merkst du langsam, Moment mal, ich dachte, Advent, das wäre einfach nur so Kerzen anzünden. Nee, Adventszeit bedeutet, sich darauf vorzubereiten, sich darauf zu freuen, kühlen Kopf zu bewahren und sich darauf auszurichten. Und Jesus wiederholt immer wieder im Neuen Testament, achtet auf die Zeichen, die das ankündigen, dass ich wiederkommen werde. Werdet nicht müde in eurem Glauben, werdet nicht lau, versäumt die Versammlung nicht, bleibt dran, seid brennend im Geist. Das zieht sich durchs ganze Neue Testament. Und ich möchte zwei Dinge möchte ich heute einfach betonen. Ich habe ja jetzt, wie gesagt, schon öfters über dieses Thema gepredigt. Was aber ganz wichtig ist, ist erstens die Entwicklung in Israel. Das könnt ihr dann wunderbar in den Nachrichten mit beobachten, aber ihr habt dann einen anderen Blick. Das Wichtige ist nämlich zu wissen, Jesus wird, wenn er dann auf die Erde kommt, also er hat uns vorher entrückt, wenn er dann auf die Erde kommt, wird er in Israel auf dem Ölberg in Jerusalem wiederkommen. Deswegen ist diese Stadt so umkämpft. Deswegen ist dieses Land so umkämpft. Das ist ein geistliches Geschehen, was dort ist. Und wir lesen in Sacharja Kapitel 14, Vers 4, an jenem Tag, also an der Tag der Wiederkunft des Herrn, stehen seine Füße auf dem Ölberg, der im Osten Jerusalems liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten und ein sehr breites Tal freigeben, das von Osten nach Westen verläuft. Denn die eine Hälfte des Berges wird sich nach Norden und die andere Hälfte nach Süden verschieben. Es wird also ganz schön knallen, wenn Jesus wiederkommt, und zwar eben in Jerusalem. Wichtig ist jetzt vorher zu wissen, ich habe da nochmal einen sehr interessanten Artikel gelesen von einem Theologen. Dieser Artikel ist im Jahre 1900 geschrieben worden, wo er, bevor, ihr wisst ja, Israel ist ja erst 1948 als Staat wieder gegründet worden. Das heißt, er hat 50 Jahre vorher schon die Bibel studiert und hat dargelegt, das Volk Israel wird wieder in sein Land zurückkommen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe es nochmal nachgezählt, das sind 10 Bibelstellen sind das, die das beschreiben. Die werde ich jetzt nicht alle irgendwie darlegen. Wichtig ist für uns nur zu wissen, die Juden werden aus der ganzen Welt wieder nach Israel kommen. Und das ist ja jetzt in den letzten 80 Jahren, auch fast 80 Jahren, schon geschehen. Israel wächst beständig. Permanent kommen Leute dazu. Und das ist eine Wahnsinnsintegrationsleistung, die dort bringen. Wir reden ja auch über Integration und solche Dinge, aber dort kommen Juden aus Afrika, Juden aus Russland, Juden aus Frankreich, also Leute mit total unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, und die werden dort alle integriert. Sie haben nur gemeinsam, dass sie jüdische Vorfahren haben, ansonsten sind die kulturell total anders geprägt, aber die kriegen das hin. Das Militär spielt da auch eine wichtige Rolle. Was ich aber jetzt sagen will, ist, dass in Israel leben, glaube ich, irgendwie 7,5 Millionen Juden und in den USA auch nochmal. Und ihr dürft jetzt gerne mit die Zeichen der Zeit beobachten. Der Antisemitismus grassiert ja wieder, ist ja durch den 7. Oktober nochmal wieder schlimmer geworden. Und es ist jetzt so, dass Juden zum Beispiel Frankreich verlassen, weil sie sagen, wir sind hier nicht mehr sicher. Es gibt auch viele Juden in Deutschland, die sagen, wir fühlen uns hier nicht mehr sicher. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist so schlimm, dass wir das wieder miterleben müssen. Und wenn du dann erlebst, was in Amerika los war, an den Universitäten nach dem 7. Oktober, wo Studenten auf die Straße gehen gegen Israel, gegen Juden, und Juden sich Anfeindungen ausgesetzt sehen, wo man sagt, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, in Amerika. Deswegen beobachtet das, was passieren wird, wenn ihr lesen werdet, dass Juden massenhaft Europa oder auch Amerika verlassen werden, dann läuft was ab, weil die Bibel sagt, Gott sammelt sein Volk in Israel wieder. Das ist das eine, also die Entwicklung in Israel zu beobachten. Das zweite ist, die Entwicklung der Weltmission zu beobachten. Denn wir lesen in Matthäus 24, Vers 14, die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören, und dann erst wird das Erdende kommen. Also wir haben verschiedene Sachen, die passieren müssen sozusagen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, Wir haben ja jetzt KI ganz neu. KI hilft natürlich jetzt der Bibelübersetzung enorm. Ich habe nochmal nachgeguckt, 50% aller Menschen auf der Erde haben mittlerweile ein Smartphone. Tendenz steigend. Ihr wisst, jeder von euch hat ein Smartphone. Vielleicht ein, zwei nicht. Oder drei. Aber das kommt dann schon statistisch gut hin. Wenn wir jetzt hier 100 Leute sind, dann haben 97 wahrscheinlich ein Handy. Wenn nachher die ganze Welt ein Handy hat, dann wird man die ganze Welt auch mit dem Evangelium an den entlegensten Städten erreichen können. Also es tut sich was ja auch in der Weltmission auf verschiedensten Ebenen. Das ersetzt es nicht, dass Leute ganz persönlich Missionare irgendwo hingehen müssen, um in dem Volk dort zu leben und Gemeinden zu gründen und all diese Dinge. Ich mache nur darauf aufmerksam, dass die Technik ja so voranschreitet, dass auch die Weltmission sich dadurch verändern wird. Und das Schöne ist jetzt, dass wir natürlich hier in Lilienthal und Umgebung gerufen sind, dabei mitzuhelfen. Jetzt kommen wir wieder auf den Anfang der Predigt. Ey, du kannst eine Wohnung haben, wenn du willst. Kannst du sagen, musste nicht. Kannst auch anders sagen. Jetzt ist immer noch die Zeit für jeden Menschen, das Heil zu erleben. Denn wir lesen in 2. Petrus 3, 8 bis 9. Und ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ein Tag für den Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Das ist der Grund, warum er noch nicht wiedergekommen ist. Weil wenn ihr Paulus lest, der ist davon ausgegangen. Also ihr braucht eigentlich schon nicht mehr heiraten, der kommt sowieso bald wieder. Und dann hat sich ja hinausgezogen und dann ergänzt Petrus das auch in der Inspiration des Heiligen Geistes. Für Gott ist das wie nichts, diese 2000 Jahre, eben wie 2 Tage. Und er möchte so viele Menschen wie möglich noch erreichen, dass sie zu ihm kommen. Das ist was Dringendes. Nochmal wieder, Adventszeit ist mehr als Kaffee trinken und eine Kerze anzünden. Das bedeutet, sich darauf vorzubereiten, dass Jesus wiederkommt. Und dann wird Jesus nämlich auch Gerechtigkeit bringen. Gerechtigkeit. Wer in der evangelischen Kirche konfirmiert wurde, kennt ja das apostolische Glaubensbekenntnis. Das musste man ja damals auswendig lernen. Möchte ich nur zitieren, über Jesus heißt es dort, aufgefahren in den Himmel, sitzen zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Dafür wird Jesus wiederkommen. Und das Problem ist, dass kein Mensch vor diesem Gericht bestehen kann, weil wir nun mal alle vor Gott schuldig geworden sind. Wenn wir aber umkehren, das ist dieser Begriff, dass alle Buße tun und zu ihm umkehren, dann können wir gerettet werden. Das Wort Buße ist ja eine Erfindung von Martin Luther, hat im Laufe der Jahrhunderte einen krassen Bedeutungswandel durchgemacht, bedeutet heute so viel wie Strafe. Ja, Bußgeldkatalog, das wirst du mir büßen und so weiter. Aber im Original bedeutet das einfach nur umdenken, sich neu ausrichten. Deswegen haben sie dahinter nochmal gepackt, Buße tun und zu ihm umkehren. Das ist ja eine Übertragung, diese Übersetzung dort, damit wir es besser verstehen. Es geht darum zu merken, ach Mensch, wenn es Gott gibt, dann sollte ich auch zu ihm umkehren. Denn ich habe nicht so gelebt, wie er es möchte. Das ist das, was damit gemeint ist. Und wenn wir umkehren, können wir gerettet werden, weil vor 2000 Jahren am Kreuz bereits das Gericht Gottes stattgefunden hat. Und wenn wir das glauben, kommen wir nicht mehr ins Gericht. Ich habe das neulich jemandem erklärt, habe ich länger nicht gebracht, diese Illustration. In den Nachrichten liest man ja immer wieder in Amerika besonders von diesen verheerenden Waldbränden. Ne? Kanada und so, ich bin da auch mal gewesen. Das ist also, fährst du da mit dem Bus durch und das ist alles kahl, weil es alles weggebrannt ist. Richtig schrecklich. Und die Feuerwehr hat ja verschiedene Ansätze, wie sie ein Feuer eindämmen. Ja, wir denken dann immer sofort an die dem Strahler löschen. Oder dann kennen wir nochmal das mit dem Hubschrauber oder dem Flugzeug, das irgendwie Wasser abwirft. Aber es gibt noch einen anderen Ansatz, wie die Feuerwehr Brände eindämmt. Nämlich, indem sie in diesen Gegenden, dort wo es noch nicht gebrannt hat, vorher schon mal alles kontrolliert abbrennen. Weil wenn dann diese Feuerwalze kommt, kann sie nicht mehr weiterbrennen, weil da ist ja nichts mehr zu brennen. Das bedeutet, wenn zum Beispiel mal, ist auch schon vorgekommen, dass Feuerwehrleute eingeschlossen wurden, dann haben die alles so abgebrannt, den ganzen Boden vorher, dann kommen die Feuerwalze und teilt sich quasi einmal um sie rum, weil es dort nicht mehr brennen konnte, wo sie stehen. Und das ist das Bild für das Kreuz. Dort am Kreuz, wenn du dich da hinstellst, also bildlich gesehen, indem du an Jesus Christus glaubst, indem du ihm dein Leben anvertraust, dann stehst du an dem Ort, wo das Gericht schon stattgefunden hat und das Gericht, das Jesus bringen wird, zu richten die Lebenden und die Toten, wird an dir vorübergehen. Das ist ein geniales Bild. Du stehst dort, da hat es schon gebrannt. Da hat das Gericht schon stattgefunden, allerdings eben nicht über dich, sondern über Jesus. Und weil du an Jesus glaubst, das heißt dich mit ihm identifizierst, rechnet Gott dir das an, als wärest du gerichtet worden. Nochmal zur Erklärung, deswegen letzte Woche Taufe, als die Täuflinge unter Wasser waren, das war ein Bild dafür, sie sind mit Jesus gerichtet worden, aber sie sind auch wieder mit auferstanden. Das ist die große Freude, die wir haben dürfen, wenn es kommt, wenn es um die Wiederkunft Jesu geht. So, das wäre auch eine extra Predigt. Die Bibel sagt natürlich auch, dass auch wir Christen gerichtet werden. Für das, was wir in der Zeit, die wir mit Jesus gelebt haben, mit dem gemacht haben, was er uns geschenkt hat. Unsere Zeit, unsere Kraft, unser Geld, was auch immer es ist, unsere Gaben, alles was es ist, das wird von Jesus wohlwollend beurteilt werden. Brauchen wir keine Angst haben, da heißt es nämlich, er wird kommen mit seinem Lohn. Und ich bin mittlerweile der Meinung, dass Jesus so mit uns umgehen wird an diesem Tag, wie wenn du ein prophetisches Wort bekommst. Gott freut sich über das, was du für ihn tust. Er hat alles gesehen, er ermutigt dich, mach weiter. Er wird das positiv bewerten, aber natürlich soll es uns auch irgendwie immer wieder herausfordern, uns auf ihn auszurichten. Aber an diesem Gerichtstag geht es nicht um dein Heil, sondern da geht es um den Lohn im Himmel. Um auf die Wohnung wiederzukommen, ob sich das auf die Größe deiner Wohnung auswirkt, das kann ich nicht mit. Wieso hast denn du eine 6-Zimmer-Wohnung? Weiß ich nicht. Ist jetzt so ein kleiner Scherz, ich weiß es nicht. Ja. Aber ihr sollt ja die Wohnung in Erinnerung bleiben. Jetzt denkt ihr so, das war schön, dass du diese Wohnung gezeigt hast. Ja, so können wir also festhalten, eigentlich kann und sollte sich jeder Mensch auf die Wiederkunft Jesu freuen. Denn er hat alles getan, dass wir ihm entgegenentrückt werden, dass wir belohnt werden, dass wir aus dem Gericht rausgenommen werden und dass wir eine wunderbare Wohnung im Himmel bekommen. Freut ihr euch über Advent? Halleluja. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen, weil jetzt werden wir natürlich, ist ja klar, das neue Lied nochmal singen. Das ist ja Freude. Das ist ja Freude jetzt im Advent, dass wir uns daran erinnern dürfen, was Jesus für uns getan hat, dass wir aus dem Gericht Gottes gerettet werden. Und ich möchte nach dem Lied natürlich noch für euch beten. Ich möchte auch einladen, wenn du hier bist und Jesus noch nicht in dein Leben aufgenommen hast, dass du dich dort bildlich gesehen an den Ort mit mir begibst, wo du die Vergebung Gottes empfängst. Aber wo wir uns einfach auch das nochmal jetzt vor Augen führen, das ist die Freude, die vor mir liegt. Bis dahin will ich das Weltgeschehen beobachten. Ich will die Zeit nutzen und mich neu auf Jesus ausrichten in dieser Adventszeit. Das wäre so mein Wunsch. Nicht nur drüber nachdenken, welche Geschenke habe ich noch nicht für wen, sondern was kann ich Gutes tun während dieser Zeit, in der wir auf Jesus warten. Amen? Okay. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, mit dem wir in die Zukunft blicken dürfen und auf das, worauf wir uns freuen dürfen. Dafür danke ich dir, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass es ein gutes Ende nehmen wird, Herr. Und danke, Herr, dass wir dabei sein dürfen. Und Ich danke dir auch, dass wir diese Zeit nutzen dürfen, in der wir hier leben, diese Gnadenzeit, dass wir Menschen dazu einladen dürfen, daran teilzunehmen. Und ich bete für jeden von uns, Herr, dass du uns Menschen aufs Herz legst, für die wir beten können, die wir einladen können jetzt zum Heiligabendgottesdienst oder zum nächsten Alpha-Kurs oder was immer es ist, was wir hier auch anbieten. Und dass wir persönliche Gespräche einfach nutzen, die du uns schenkst und die du uns zeigst, Herr. Ich bete, Herr, dass wir etwas von dieser Freude weitergeben, die du in unser Herz gelegt hast, weil wir gerettet sind durch deinen Tod am Kreuz, Herr. Danke, Herr, dass du uns gerettet hast durch die Gnade und den Glauben allein. Danke, dass wir durch unsere Werke nichts hinzutun können, sondern wir sind gerettet, Herr. Und ich preise dich darüber, dass wir das verkündigen dürfen, Herr. Und ich möchte am Ende dieses Gottesdienstes wie jeden Sonntag auch die Möglichkeit geben, wenn du weißt, dass du noch nicht gerettet bist, dass du noch nicht Jesus in dein Herz aufgenommen hast, dass du noch nicht Vergebung deiner Schuld hast, dass du diese Vergebung annimmst, wenn du bereit bist, dein Leben auf Jesus Christus auszurichten. Das heißt, wie wir dort gelesen haben, umzukehren zu Gott, zuzugeben, ja, auch ich habe mich verfehlt vor dir, Gott. Ich brauche ein neues Leben, ich brauche Vergebung. Wenn du diesen Schritt noch nicht gegangen bist, dann laden wir dich ein, heute gemeinsam mit uns diesen Schritt zu gehen, indem wir ein Gebet sprechen, wo du Jesus Christus in dein Leben aufnehmen kannst. Das ist im Grunde genommen eine andere Form des Glaubensbekenntnisses, was die Kirche sich ja ausgedacht hat, um zu sagen, das ist es, was einen Christen ausmacht, das ist das, was er glaubt und was er auch leben will und soll. Wir formulieren das in einem kürzeren Gebet, aber es sagt das Gleiche aus. Du erkennst Gott als die Autorität in deinem Leben an, der Gott, von dem du aus der Bibel liest. Und ja, vielleicht ist für dich das ganz neu, dann ist das kein Problem, beschäftige dich damit. Vielleicht bist du aber auch schon so weit zu sagen, ja, ich möchte diesen Jesus Christus als meinen Herrn in mein Leben aufnehmen, weil ich glaube, dass er von den Toten auferstanden ist. Das, was wir an Ostern feiern werden und dass er dich liebt und dass er dich retten möchte und dass er dir begegnen möchte in der Vergebung und in diesem neuen Leben. Du wirst von Neuem geboren, bekommst ein neues Leben. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich dich einfach fragen, wenn du bereit bist, diesen Schritt auf Jesus zuzugehen, ihn einzuladen in dein Leben, dann heb einfach mal kurz deine Hand als äußeres Zeichen für Gott, und das sehe dann eben nur ich, und dann wollen wir gemeinsam beten, dass Gott in dein Herz hineinkommt. Das ist eine Entscheidung von deiner Seite aus. Wer ist heute Morgen hier, der Jesus in sein Leben einladen möchte? Heb einfach kurz deine Hand und ich möchte gemeinsam mit dir, mit uns beten. Danke, ist noch jemand da, der diesen Schritt gehen möchte? Und dann wollen wir gemeinsam beten, dass Jesus in dein Herz hineinkommt. Okay, ich bete das Satz für Satz vor und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach Satz für Satz mit. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Und dass du auferstanden bist. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld. Und komm du in mein Herz. Danke, dass du das jetzt getan hast. Amen. Amen. Wenn du dieses einfache Gebet von Herzen mitgebetet hast, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst zu mir hier nach vorne zu kommen, damit ich dir zeigen, erklären kann, wie es weitergehen kann in deinem neu gewonnenen Glauben, in dem christlichen Glauben. Und ja, dann möchte ich da einfach noch kurz mit dir sprechen. Ansonsten seid ihr alle herzlich eingeladen, jetzt noch unten im Gemeinschaftsraum zu bleiben. Die Gäste, die neu sind, du darfst, wie gesagt, zu der Welcome to Church Lounge kommen und dort mit uns dich hinsetzen, dass wir gemeinsam mit dir sprechen, mit dir etwas essen. Ansonsten möchte ich alle erinnern, dass wir am Dienstag wieder das letzte Mal in diesem Jahr Let's Pray haben. Das heißt, die Möglichkeit für unsere Kirche und darüber hinaus zu beten, dass Gott wirkt in unserer Mitte. Und ja, das wäre schön, wenn wir uns da mal sehen könnten. Und ansonsten seid ihr jetzt noch eingeladen, wenn du jetzt noch persönliches Gebet haben möchtest. Dann haben wir jetzt Geschwister, die kommen jetzt nach vorne. Die stellen sich hier vorne auf und die sind bereit, mit dir gemeinsam zu beten, was immer du auf dem Herzen hast, wenn du auch krank bist oder wenn sie gemeinsam mit dir auf Gott hören sollen. Sie sind da, um dich zu segnen. Dann darfst du jetzt gleich nach vorne kommen. Ansonsten beende ich jetzt den Gottesdienst mit einem Gebet und dann dürft ihr nach unten gehen und da sehen wir uns hoffentlich noch. Vater, ich danke dir jetzt für diese Zeit, für diesen Gottesdienst. Danke, dass du zu uns gesprochen hast, dass du uns begegnet bist. Und danke, Herr, dass wir dieses Wort in der Woche ausleben dürfen. Danke, Herr. Amen. Amen. Gesegneten Sonntag euch.